Ute Schlieper, was für eine Freude und eine Ehre, dich in meinem kleinen Lichtspielhaus zu Gast zu haben. Herzlich willkommen.
Oh wow. Vielen Dank. Ja, freut mich natürlich auch, dass ich hier sein darf, weil ich solche Gespräche unfassbar wichtig finde. Ja,
Ja,
offen,
und
ehrlich.
ja, wie gesagt, ich freue mich schon seit einer ganzen Weile, seit wir den Termin haben. Ich muss mal vorweg sagen, wir zeichnen an einem Feiertag auf und mir war das wieder nicht bewusst, weil in meinem Kalender steht das immer nicht und ich vergesse immer Feiertage. Kennst du das auch?
Ich bin ja unterwegs, ich bin ja überall unterwegs, oder sind ja die Feiertage ganz anders.
Ja, stimmt.
Das passiert mir tatsächlich auch, dass ich dann manchmal irgendwo sitze und denke, stopp, stimmt, ist ja Feiertag, ist ja heute gar nichts los.
Ja, ich habe mal irgendwann auf einem meiner Alben einen Song Seelenfeiertag geschrieben, weil ich mir einen Seelenfeiertag erfunden habe, im Wissen, dass ich die offiziellen Feiertage immer vergesse. Und ich stand dann irgendwann an so einem offiziellen Feiertag mal vor irgendeinem Geschäft und kam nicht rein und habe mich dann gewundert. Da hab ich gedacht, ich muss mir einen eigenen Feiertag erfinden. Okay, aber das nur kurz vorweg. Ich möchte dich mal kurz vorstellen. Ich lese mal ein paar Sachen und zwar. Sind die sozusagen aus deinem Personenklappentext sozusagen? Ute Schlieper ist leidenschaftliche Impulsgeberin für Gesundsein, Coach, Trainerin, Buchautorin, begeisterte Naturliebhaberin und stolze Mutter von drei erwachsenen Söhnen. Ihre Mission ist es, Menschen zu einer bewussten Lebensweise zu inspirieren. Sie unterstützt dabei, bewusster, glücklicher und gesünder zu leben. Im Jahr 2022 startete sie ein Minimalismus-Lebensexperiment in einem kleinen Van mitten in der Natur. Ich füge hinzu, eine offensichtlich abenteuerlustige und selbstbestimmte Person mit Forschergeist. Habe ich was vergessen?
Nee, das ist sehr gut zusammengefasst. Abenteuerlich, nee, ich würde eher sagen neugierig, ja. Ich bin neugierig und vielleicht was viele von außen so sehen, wenn ich erzähle, was ich mache, mutig. Das ist, ja, das ist, glaube ich, so der entscheidende Shift, der Mut, dass sich was verändern kann im Leben oder was wandeln kann oder dass du weiterkommst oder dass du ja neue Wege gehen kannst und neue Erfahrungen machen kannst und dich ermächtigst. Ja,
Ja.
das ist, so würde ich mich beschreiben,
Oh,
genau.
das klingt schön. Weißt du was? Ich habe immer hier am Anfang meiner Gespräche, ich nehme mir das immer vor und meistens klappt es nicht, weil die erste Frage, ich habe ja oft so interessante Gäste, meist ist die erste Frage, die ich so in den Raum stelle, führt dann immer schon zu einem 58-minütigen Gespräch und ich komme nicht dazu, meine Trivialfragen zu stellen, die aber in Wirklichkeit auch gar nicht trivial sind. Weil sie nämlich auch echt viel über Menschen erzählen. Aber ich möchte es nicht verpassen, dir drei Trivialfragen vorzulegen. Und zwar, was ist dein Lieblingsbuch? Was ist dein Lieblingsfilm? Und was ist dein Lieblingsalbum? Und bei dir muss man ja nicht fragen, was würdest du auf die einsame Insel mitnehmen, weil du ja sowieso immer unterwegs bist und sowieso deine einsame Insel immer dabei hast. Also, Lieblingsbuch, Lieblingsfilm, Lieblingsalbum. Was dir in den Sinn kommt.
Also Lieblingsfilm eindeutig Peaceful Warrior von Dan Millman, der Pfad des friedvollen Kriegers. Ich sehe mich selbst auch als wirklich friedvolle Kriegerin. Ich habe lange gegen etwas gekämpft und habe jetzt verstanden, dass wir die Energie und die Kraft für einsetzen dürfen, für etwas zu kämpfen. Also es ist ein Unterschied, ob du gegen
Oh
was kämpfst oder
ja.
gegen was
Oh
kämpfst.
ja.
Genau, Buch. Ich sage immer, es gibt eigentlich fünf Bücher, die so mein Leben beeinflusst haben.
Ja, okay, hau raus. Machen wir Sondergenehmigung, fünf
Einfach.
Bücher. Sondergenehmigung, fünf Bücher.
Reihenfolge, weil es ist so eine Entwicklung. Also eindeutig war das Rüdiger Dahlke, Krankheit als Sprache der Seele, in sehr, sehr jungen Jahren, das mich wirklich beeinflusst hat, auch mit dem, was ich heute mache. Und ganz tiefer Impact. Yogananda, Autobiografie eines Yogis, ja, den ich heute auch als einen meiner Meister sehe und die Philosophie des Kriya-Yoga auch tatsächlich gelernt habe und anwende. Ja, das würde ich so sagen, sind so, ja, da gibt es noch ein paar andere, aber das sind wirklich so die wichtigsten,
Okay.
die mein Leben beeinflusst haben. Ja,
Ja,
also
interessant.
Album, Musik, ich bin sehr, 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 ja, gemischt. unterwegs.
Ja.
Stimmungsmäßig, also wirklich auch stimmungsmäßig, ja.
Ja.
Also manchmal sind es Mantren, manchmal ist es Rockmusik, manchmal ist es ganz ruhige Musik, also es ist total unterschiedlich. Da
Ja,
würde ich mich
okay.
nicht auf irgendwas festlegen.
Interessant. Ja. Ja,
Akzeptierst du das?
natürlich, natürlich, ich akzeptiere alles. Aber ja, es ist so interessant, weil ich finde echt, dass es immer einiges über Menschen erzählt. Und das mit Yogananda und dergleichen, das ist auch schon wieder interessant so für die Richtung, in die ich gerne mal mit dir sprechen würde, weil ich habe, als ich mich jetzt ausführlich mit deinem Werk und deinem Schaffen und deinem Leben, soweit du das öffentlich machst, beschäftigt habe, bei mir tauchen immer so Fragen auf. Ich liebe das ja so ein bisschen noch mehr in die Tiefe zu kommen, als das, was man so auf den ersten Blick entdeckt. Aber das finde ich super spannend. Also würdest du sagen, deine Spiritualität, also da ist deine Inspiration deutlich in den fernöstlichen Philosophien? Also bei mir ist es so, ich bin ja bekennender Christ, aber empfinde das als etwas sehr Freigeistiges und Befreiendes. Ich glaube, dass man dann immer auch zu ähnlichen Zwischenstationen kommt, so will ich es mal nennen. Was jetzt die Wahrheit, wobei ich glaube, Absolutismen, es ist ganz clever, Absolutismen zu vermeiden. Aber so ja, was die eigene innere Wahrheit angeht und die Ausrichtung. Würdest du sagen, das ist so deine Inspiration, also die fernöstlichen Philosophien?
Jein, das ist interessant, dass du das sagst, dass du bekennender Christ bist, weil das würde ich von mir auch sagen. Und wenn du jetzt tiefer einsteigst in diese Philosophie, zum Beispiel des Kriya oder das, was Yogananda vermittelt, dann kommt das ja aus der Ursprung liegt, also das Kriya-Yoga, der Ursprung liegt im Patanjali. Das ist einer der höchsten Formen des Yoga aus den alten Veden. Und wenn du dich jetzt mit dem beschäftigst und dem, was in der Bibel steht, dann ist das, es ist sehr ähnlich. Und interessant ist ja zum Beispiel auch, dass Yogananda in seiner Biografie oder in seiner Lehre sehr viel Jesus zitiert und über Jesus spricht. Und ich
Ja.
habe tatsächlich, als ich angefangen habe mit dem Kriya, das Neue Testament nochmal gelesen, parallel gelesen. Und ich denke, das ist der große Unterschied. Viele sagen, ich bin christlich, ich bin in einer christlichen Kirche, aber der große Unterschied ist, wahrhaftig das Christusbewusstsein erreicht zu haben. Ja, also nicht jeder, der sich Christ nennt, hat auch dieses Christusbewusstsein erreicht. Und das ist eben eine dieser Lehren, die mich dahin geführt hat oder die mir das verständlich gemacht hat. Also ich bin ja auch in der evangelischen Kirche groß geworden und ich habe eigentlich durch diese Entwicklung das Wort Gott und die Beziehung zu Jesus ganz anders erfahren. Ich habe es wirklich erfahren, ja. Also
Ja.
ich sag immer, ich habe Gott jetzt in meinem wahren im Leben gefunden. Und auch die Beziehung zu Jesus. Jesus ist ein Meister. Für mich ist er ein Meister, wie viele andere Meister auch. Er ist ein Meister im Erreichen des Christusbewusstseins, ja,
Ja,
des
aber
Höheren.
da, also da, ganz kurz nur, weil ich habe natürlich Yogananda auch vor vielen Jahren schon mit Begeisterung gelesen, also auf meiner inneren Reise so, das fand ich auch sehr, hat mich auch sehr beeindruckt, wie vieles, also viele, viele Schriften und heilige Schriften. Das ist aber ein interessanter Satz, den du gerade gesagt hast, weil für mich ist, also erstmal dieses Christusbewusstsein ist, finde ich, auch ist eine interessante Terminologie, weil die Frage wäre, ob es zu erreichen ist oder ob es eben nur zu erspüren ist und ob das nicht auch, also ich empfinde das als Geschenk. Also das überhaupt zu ahnen oder zu spüren, was damit gemeint ist, ist auch schwer zu beschreiben, finde ich, weil das für mich so ein Begriff ist oder ein Zustand, wenn man so will, der eigentlich mit Worten nicht zu beschreiben ist. Also es ist Teil von diesem Großen, von dem Göttlichen, das ist eigentlich mit unseren Möglichkeiten nicht zu beschreiben ist. Aber wenn du sagst, so Christus ist ein Meister, das ist für mich, ne, also in meinem eigenen Glaubenssystem, wobei ich, wie gesagt, gerne Absolutismen auch vermeide, ich will nicht recht haben oder so, für mich ist Christus nicht ein Meister, sondern für mich ist Christus dann in dieser Terminologie wäre er der Meister. Also weil in dieser ganzen Kreuzigung und Auferstehungsgeschichte einfach so unfassbar viel enthalten ist, was in Richtung Freiheit und Angstfreiheit und Freiheit von diesem Schuldsystem, in dem wir sind und so weiter, darin enthalten ist. Also für mich ist dann deswegen, also ja, der Begriff, ne, Sohn Gottes, also dieser Teil der Dreifaltigkeit, das ist für mich schon ein Alleinstellungsmerkmal. Wie empfindest du das, wenn du sagst, dass Jesus einer von verschiedenen Meistern ist?
Also genau, ich würde sagen, Jesus ist ein Meister, der das Christusbewusstsein erreicht hat und das macht ihn zu Jesus Christus. Ja, und was du gerade beschrieben hast mit dem Christusbewusstsein, ist das Erfahren und Erreichen, ist das nicht dasselbe? Wenn ich es erfahre, dann habe ich es doch erreicht.
Ich glaube nur, man kann es nicht machen.
Nee, das glaube ich auch nicht. Aber man kann sich dorthin arbeiten, dürfen wir nicht sagen, sondern das ist sich dorthin bewegen, sagen wir so. Und vielleicht macht das das verständlich. Ich erkläre das immer so: Wir haben das Unterbewusstsein, das Bewusstsein und das Überbewusstsein. Ja, und wir leben eigentlich zu 95% in unserem Unterbewusstsein. Das heißt, wir werden vom Unterbewusstsein permanent geleitet. Alles, was wir aufnehmen, wie wir geprägt wurden, alles ist in unserem Unterbewusstsein und das ist das, was uns unsere Gedanken und unsere Handlungen prägt. Das ist 95%, das ist viel, das ist sehr, sehr viel, ja. Und wenn wir jetzt das kleine, minimale, 5%ige Bewusstsein dem gegenüberstellen, dann gibt es nur eine Lösung, aus diesem Kreislauf rauszukommen, nämlich das Bewusstsein zu stärken. Bewusstsein stärken, ja, das ist das eigentlich die einzige Lösung. Wie ich auch schon gesagt habe, immer die Lösung für eigentlich alle Krisen dieser Welt, ja, das ist das mangelnde Bewusstsein. Ist eine steile These, aber ich bin davon überzeugt.
Ja, ich nicke wild innerlich, natürlich. Ich will auch gleich noch mal was vorlesen, was ich auch aus einer deiner Schriften entnommen habe. Das mache ich auch gleich. Ich finde dabei nur so, ich würde da gern so einen Moment bleiben, weil ja, diese Frage, kann man das machen oder nicht? Also gerade wenn wir vom Unterbewusstsein sprechen, ne, das Unterbewusstsein ist eben Unterbewusstsein. Also ich glaube auch, das ist eine Quelle, da ist unheimlich viel drin, unheimlich viel zu entdecken. Ist eigentlich auch, kann man schon sein ganzes Leben mit verbringen. Also das Unterbewusstsein zu versuchen, das ein bisschen zu, ja, ans Licht zu bringen, oder? Aber ich für mich, nochmal, kein Absolutismus, habe das Gefühl, dass dieses Erspüren, nennen wir das mal das Erspüren des Göttlichen, auch die eigene Verbindung zum Göttlichen, das empfinde ich als Geschenk in meinem Leben. Das erspüren zu dürfen und dann auch die Erlebnisse, die ich hatte, die meine innere Richtung sehr verändert haben, spürbar verändert haben. Und dann gleichzeitig aber auch die Illusion, dass ich davon irgendwas selbst machen könnte. Also das ist für mich in meinem Leben ist das wichtig geworden. Aber ich glaube, dass wir da wahrscheinlich gar keinen Konflikt oder Widerspruch haben, weil es ist einfach schwer in Worten zu beschreiben, aber also wir haben ja viele Werkzeuge. Ich glaube, also platt gesagt, man kann nur sein Herz öffnen dafür und dann gucken, was passiert. Also ich glaube, das wäre die entspannteste Variante, das auszudrücken. Ich glaube, machen, ich habe das Gefühl, ich kann das alles nicht machen.
Ja, ich glaube, das ist auch tatsächlich so. Das ist der Schlüssel dafür, sich dafür zu öffnen. Das ist ja, sich dafür zu öffnen, wirklich aus dem Herzen raus. Weil wir es gerade noch von den Bewusstseinsphasen hatten oder Ebenen. Wir haben ja dann noch das Überbewusstsein. Und genau wenn ich mich dafür öffne und wenn ich in die Stille komme und wenn ich mich mit der Quelle verbinde, ja, ob das jetzt Gott ist oder was immer das auch ist, dann komme ich ja in diesen Zustand, den du gerade beschrieben hast, ja. Und das ist der erste Schritt oder das erste, was notwendig ist, ist dafür, sich zu öffnen. Und ich denke, dass alles, was uns im Leben passiert, jede Herausforderung, sei es jetzt eine Krankheit, sei es ein Schicksalsschlag, das ist eben genau das, was uns einlädt, uns dafür zu öffnen. Wir müssen aber nicht unbedingt erst leiden. Wir können uns ja auch hinsetzen und sagen, so, ich interessiere mich jetzt dafür und ich öffne mich dafür und ich setze mich mit dem auseinander.
Glaubst
Und
du, entschuldige, ich unterbreche dich nur so ungenau, das ist ein guter Punkt. Glaubst du, und ich habe keine Antwort auf die Frage, aber ist super interessant, dass es eine Motivation gibt in uns, wenn nicht das Leid auf die eine oder andere Weise in unser Leben kommt, diese Dinge überhaupt suchen zu wollen?
ja, ich denke schon, das ist, wenn ich, weißt du, nichts passiert zufällig. Es kann ein Buch vor deine Füße fallen, du kannst eine Begegnung haben, du kannst mit jemand sprechen, der dir darüber erzählt und dann öffnest du den und sagst, denkst, das ist aber jetzt interessant, da sollte ich vielleicht mal, oder das interessiert mich jetzt, da gehe ich jetzt mal tiefer rein, ja. Also ich denke schon, du musst nicht unbedingt Leid haben. Bei den meisten Menschen ist es halt leider so, ja. Die kommen zum Bewusstsein nur durch eine Herausforderung, durch ein Problem und durch Leid oder durch Schmerz. Aber wir müssen das nicht.
Aber ist es, ich liebe ein Zitat von Rumi, dem persischen Poeten, sehr, der gesagt hat, wir lernen nur durch Lieben und Leiden. Und ich glaube, das sind die beiden Polaritäten tatsächlich, die uns auf diesen besonderen inneren Weg leiten. Ist so mein Gefühl oder auch meine Lebenserfahrung, dass das die beiden auch von außen uns, in Anführungsstrichen, ne, von außen begegnenden Richtungsschilder sind. Oder das, was wir dann spüren, entweder im tiefen Lieben oder im tiefen Leiden. Glaubst du, dass man das auch so ohne diese beiden Polaritäten, dass man aus einem ausbalancierten Leben, wo weder zu viel intensive Liebe noch zu viel intensives Leiden zu finden wäre, dass man sich auf diesen Weg macht?
Ja, das ist eine interessante Frage. Wenn ich jetzt so die Begegnungen betrachte, war eigentlich immer ein Leid mit verbunden. Oder wie gesagt, wie du, ja, Liebe und Leid. Ja, Liebe, ich würde da nochmal die Liebe definieren, weil die Liebe ist ja wirklich, wenn wir über die Liebe sprechen, denken ja viele über die Liebe ist so im kommerziellen Sinn und in Beziehungen und so weiter, ne? Aber Liebe beinhaltet ja viel, viel mehr. Also Liebe ist ja die größte Kraft und die größte Macht überhaupt. Und wenn wir von der Liebe sprechen, was auch eine der höchsten Bewusstseinsebenen ist, die Liebe und die bedingungslose Liebe, dann beinhaltet das ja Respekt, Mitgefühl, Vergebung vor allem. Ja, und ja, das ist eine spannende Frage. Habe ich so noch gar nicht betrachtet, ganz ehrlich gesagt. Werde ich mal.
Ja, und wenn du spontan mal so auf dein eigenes Leben guckst, also wenn wir gar nicht mal jetzt auf andere und wie auch immer, wer auch immer auf irgendwelche Wege kommt, wenn du in deine Biografie mal so reinschaust, würdest du dann so spontan, also ohne jetzt lange drüber nachzudenken, würdest du sagen, dass die intensivsten Momente nicht immer mit dieser Liebe, sei sie auch unvollkommen, ne? Also sei sie auch unsere eigene Interpretation. Also ich liebe ja auch von Khalil Gibran sozusagen der Prophet, wo er auch über die Liebe schreibt, unter anderem, dass sie uns krönt und kreuzigt, weil unsere Interpretation von ihr ja auch natürlich so fehlerbehaftet ist, weil wir uns unser halbes Leben lang zumindest was darunter vorstellen, was nicht die Fülle der Liebe jedenfalls ist, sondern unsere Idee, vielleicht auch um unseren Mangel aufzufüllen. Also ich weiß, dass meine Biografie ist gespickt und voll mit diesen Geschichten. Ich denke so, ey, ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ich habe aber trotzdem eine große Sehnsucht gehabt. Da ist viel Scheitern auch drin, ne? Im Interpretieren der Liebe. Und es ist aber auch natürlich im Interpretieren des Leidens ist auch viel Scheitern, interessanterweise, weil wir uns ja auch hin und wieder mal in so eine Opferrolle reinbegeben und jahrelang da nicht rauskommen, ist ja auch eine Leidensillusion sozusagen. Aber also nochmal die Frage, wenn du in dein Leben schaust, und so die intensiven Momente mal kurz abrufst, haben die nicht immer mit Liebe oder Leiden zu tun?
Auf jeden Fall, ja.
Das ist interessant, ne? Also ich glaube, das sind auch so Momente, wo man das jetzt so wahrnimmt, ne? Also, wo man so ein, und meine Theorie ist sowieso, dass die Verbindung zum Göttlichen immer nur im außerhalb unserer Zeitvorstellung sozusagen ja, überhaupt passiert. Also, dass die Verbindung passiert. Wie gesagt, das ist schon wieder aus dem wortlosen Bereich. Ich möchte mal kurz das vorlesen, was ich hier mir rauskopiert hatte. Und zwar schreibst du: Ich bin überzeugt, dass die meisten Krisen, die wir politisch, gesellschaftlich und ökologisch erleben, letztlich Symptome eines tieferen Problems sind. Unser kollektives Bewusstsein hinkt den aktuellen Herausforderungen noch hinterher. Erst wenn wir als Menschheit aus alten Mustern von Angst, Trennung und Manipulation aussteigen und in ein verbundenes, höheres Bewusstsein hineinwachsen, können echte und nachhaltige Veränderungen entstehen. Das ist für mich kein esoterisches Extra, sondern der eigentliche Kern, von dem aus alle weiteren Lösungen erwachsen. Das passt jetzt gerade so schön, weil darin dann auch die Frage wäre, wenn wir so darüber sprechen, dass das eigene Bewusstsein, dass das schon so, das ist ja schon eine mächtige Reise, ne? Intensive Reise, wie. Es wäre erstmal die Frage, fühlst du dich angekommen in diesem Zustand? Also, dass du nicht mehr manipulierbar bist, sozusagen durch diese Ängste und ja, diese Manipulation des Unterbewusstseins, des Kollektiven. Fühlst du dich angekommen?
Also ich würde sagen, ich bin auf jeden Fall viel, viel weiter als vor einigen Jahren angekommen. Wenn man anfängt, sich geistig, seelisch weiterzuentwickeln, ist man nie. Also das zu sagen, ich bin jetzt angekommen, nein. Weil ja immer wieder was auch in meinem Leben passiert und mit jedem Ereignis gehst du dann nochmal tiefer in so eine Bewusstseinsebene. Also ich habe oft gedacht, hört das denn nie auf? Aber es ist tatsächlich so, dass mir das dann einfach ermöglicht, nochmal tiefer zu gehen und nochmal was zu erkennen und mich nochmal weiterzuentwickeln. Ja. Das ist das, was mich persönlich betrifft. Ja. Ja. Das ist ein Prozess, diese Weiterentwicklung im Bewusstsein nach oben. Also nach oben heißt für mich in die Richtung Liebe, bedingungslose Liebe. Ist ein Prozess, den kannst du nicht beenden. Und wenn du ihn einmal anfängst, dann kannst du auch nicht mehr zurück. Ja. Es ist Flaschengeist, wenn der einmal rausgekommen ist, den kannst du nicht mehr zurück in die Flasche bringen. Ja. Also so erlebe ich das, ja.
Ja, ist auch meine Erfahrung. Das ist aber spannend, ne? Ich finde ich finde Begrifflichkeiten immer so spannend. Bedingungslose Liebe. Also wie gesagt, ich nicke wild. Ich glaube auch, das ist der Schlüssel. Können wir das?
Jeder kann das, da bin ich überzeugt davon.
Ja?
Jeder hat diese kleine Flamme der Liebe, diese Flamme der Liebe in sich. Und bei manchen ist sie halt noch ganz, ganz klein, ja. Und bei manchen ist sie bereits sehr groß und die strahlen dann und die sind ein Licht für diese Welt und die drücken das aus. Aber ich bin überzeugt davon, dass es wirklich. Ich glaube, das ist der große Irrtum, ja, wenn wir so die Welt und die Menschen betrachten, was da gerade passiert. Aber die Liebe ist in jedem und vorhanden und die Liebe ist immer, immer die stärkere Kraft, immer die größere Macht.
Ja, bin ich total bei dir. Also ist ja auch für mich in allem, was ich tue, so mein wichtigster innerer Fokus. Aber ich bin mir der Tiefe dessen immer so bewusst, weil also ich stimme dir auch zu. Ich glaube auch, das ist in uns allen natürlich der göttliche Funke, das Eigentliche, das große Geheimnis des Lebens trägt das schon in sich. Liebe als Schöpfungskraft. Aber also jetzt mal Betonung auf bedingungslos. Wir sind ja auch alle verletzt. Also durch unsere Interpretation der Liebe, ne? Das verhindert natürlich auch in unseren persönlichen Biografien verhindert das, glaube ich, dass man sich auf bedingungslose Liebe wirklich einlassen mag. sowohl im Empfangen als auch im Senden, oder?
Da sind wir beim Ego. Das Ego ist dann, wenn wir uns nicht darauf einlassen oder ja, uns auf den Schmerz konzentrieren, dann sind wir im Ego. Und die Verbindung mit der Quelle bedeutet ja, dass wir uns mit unserem wahren Selbst verbinden, mit unserem, ja, mit der Seele auch, ja. Und die bedingungslose Liebe ist tatsächlich die höchste Form der Liebe. Und wenn du mich jetzt fragst, wie erfahre ich die denn? Mütter zum Beispiel. Also
Ja.
ich als Mutter habe von meinen Kindern bedingungslose Liebe erfahren. Ich habe meinen Kindern bedingungslose Liebe gegeben.
Ja.
Und das ist so ein Beispiel dafür. Oder auch Tiere, ne? Manche
Ja.
erleben Tieren, dass sie, die
Ja.
geben dir bedingungslose Liebe. Ja,
Ja.
dieses Gefühl, einfach mal, um zu erklären, was ist denn das überhaupt für ein
Ja.
Gefühl? Und in der Bewusstseinsentwicklung, das ist ja das, was nicht ganz einfach ist, ist das wirklich dahin zu kommen, dass du das allen Menschen und Lebewesen gegenüber
Ja.
empfinden kannst, egal welche Meinung sie jetzt haben oder wie sie dich verletzt haben oder das ist ja genau diese große Kunst
Total,
der
total.
Bewusstseinsentwicklung, um in die bedingungslose Liebe zu kommen, ja.
Ja. Ja, ich glaube, das stimmt total. Also in der, ich sag mal, elterlichen Liebe, und ich glaube, mütterliche Liebe ist noch mal, hat nochmal eine extra, ist irgendwie nochmal außer Konkurrenz, was bedingungslose Liebe angeht. Also stimme ich dir auch total zu. Aber also diesen Schritt innerlich zu machen, sagen, ich öffne mein Herz dafür, die ganze Welt und alle Menschen so bedingungslos zu lieben, das ist das eine. Aber dann in dieser anderen Art von Realität, würdest du sagen, du kannst das? Gehst du auf alle Menschen zu mit bedingungsloser Liebe, oder ist da nicht trotzdem immer noch, also ich finde auch ein natürlicher Vorgang, dass das so ein Deal wird. Also wenn man jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendeinem Gewalttäter begegnet, dass man natürlich sagt, ich liebe diesen Funken der Schöpfung in dir, aber ich kann trotzdem jetzt nicht bedingungslos lieben, was du darstellst. Weißt du, was ich meine? Also ist die Frage, ist uns das möglich?
Ich weiß, was du meinst, aber du hast ja selbst auch gesagt, dass du Christ bist und mit
Ja.
Jesus verbunden und
Ja.
er gibt ja die Antwort dafür auch. Ja, du hast ja mich gefragt, ob ich das persönlich mir das gelingt.
Ja.
Nicht immer.
Ja.
Also überhaupt alles, wobei ich die Menschen unterstütze und vermittle, ich bin davon überzeugt, ich habe es erfahren, ich lebe es, aber natürlich habe auch ich meine Herausforderungen und
Ja.
natürlich stehe auch ich wieder an Punkten, wo ich denke, oh shit, und jetzt, und was machst du jetzt? Aber ja, also es gelingt mir immer öfter, es gelingt mir immer besser und es ist mir vor allem in den letzten 4, 5 Jahren, seit ich ja so lebe und mich minimalisiert habe und in meinem Van unterwegs bin, das ist eine Reise auch zu mir selbst gewesen oder immer noch. Und da bin ich unfassbar dankbar dafür, dass ich wirklich diese Gelegenheit habe und das auch machen kann, in jeder Hinsicht. Und dass ich da so viel erfahren darf, allein an Begegnungen und an Situationen, die nicht immer einfach sind. Ja? Das hört sich immer so toll an, und, wow, du bist frei und du bist immer überall da, wo die Leute sind. Aber tatsächlich sehr viele Herausforderungen auch, ja.
Ja.
Und da dann wieder in das Vertrauen zu kommen, weil das Gegenteil von Angst ist ja das Vertrauen. Und in dieses Vertrauen zu kommen und daran, ja, mich wieder daran zu arbeiten. Und das ist wirklich auch eine Arbeit, weil du musst, wenn du dich anfängst weiterzuentwickeln oder mit dieser Quelle zu verbinden oder eine Quelle suchst, wo du jetzt, es gibt ja unterschiedliche Quellen, ja. Das ist jetzt nicht, dass ich sage, dass Kriya Yoga oder Yogananda die einzige Quelle ist. Aber du musst dranbleiben. Ja, für die meisten Menschen, die hören mal irgendwas und lesen ein Buch und dann war es das auch. Du musst das täglich praktizieren und du musst dranbleiben. Und dann spürst du auch, dass sich da was verändert. Und bei mir ist das halt diese Herausforderung, immer wieder in dieses Vertrauen zu kommen, ja, in immer wieder mich hinzusetzen. Und das ist vielleicht auch schon eins dieser Lösungen, wenn wir jetzt über dieses Thema sprechen, was du vorhin gesagt hast, dass eben die Krisen als Symptome eines Bewusstseinsdefizits da sind. Die Lösung, also ein Ansatz ist tatsächlich, sich hinzusetzen und in die Stille zu kommen und sich mit sich selbst zu verbinden und sich die Frage zu stellen, was muss ich wissen? Was muss ich jetzt wissen? Und darüber zu meditieren, welche Antwort bekomme ich denn jetzt? Das ist das große Thema dieser Zeit, dass die meisten Menschen das gar nicht mehr können, ja, in ihrem Alltag oder sich gar nicht mehr mit sich verbinden können. Auf der anderen Seite habe ich wirklich so viele tolle Menschen kennengelernt und vor allem auch junge Menschen, die das ganz bewusst machen. Ja, die da raus sind und sagen, ich brauche das alles nicht mehr und ich genieße das und also wirklich schon junge Menschen sehr früh angefangen haben, in diese Bewusstheit zu kommen und sich selbst an erster Stelle und ihre persönliche Entwicklung an erster Stelle zu stellen, ja.
Ja, super interessant. Also ich muss das auch noch mal kurz so als Disclaimer irgendwie einwerfen, dass ich rede ja nicht dagegen an, ne, sondern ich stelle sozusagen einfach Fragen, die ich darin auch wirklich für uns als Kollektiv super spannend und interessant finde. Also weil ja auch oft diese Frage auftaucht, so wie, die kriege ich auch oft gestellt, so wie macht man das denn praktisch und so. Und da komme ich eben immer wieder zu dem Punkt, dass es sagt, machen kannst du es eigentlich nicht. Es hat viel mehr mit Loslassen zu tun, als mit aktiv etwas zu wollen. Ne? Also es ist im Grunde so dieses Stille ist so ein tolles, ist auch ein Schlüsselwort. Du hast das ja gerade gesagt. Ich glaube, in der Stille, da wo die Worte eben nicht mehr hinkommen, also in diesen Raum zu kommen, der Stille, das ist ein Geheimnis. Aber und da kommt man zur Quelle.
Ja, du hast
Aber
auch ein interessantes Schlüsselwort gesagt, das Loslassen. Das ist etwas, ja, könnte man auch sagen, die Königsdisziplin in der Weiterentwicklung, das Loslassen, ja.
Ja, genau, weil es auch manchmal ein Prozess ist, der Jahre dauert, bis man bestimmte Dinge loslassen kann, ne? Bis man selbst die Erlaubnis in sich findet. Ja, aber zur Stille noch mal kurz und auch das, was du dann gesagt hast, zu sich selbst zu gehen und da die Antworten zu finden, so hast du es, glaube ich, gerade formuliert. Da beginnt für mich wieder, da ist für mich die Frage drin, wo endet das Selbst, wo beginnt Gott? Könntest du deinen Glauben, also könntest du das irgendwie, könntest du das formulieren? Wie ist dein Glaube an Gott? Was ist Gott? Ist Gott in uns? Ist Gott außerhalb von uns? Ist Gott beides? Ist er universell? Ist er persönlich? Ist er? Ist er sie? Ist er Energie? Du weißt, was ich meine.
Also ich persönlich bezeichne mich tatsächlich als überkonfessionell spirituell. Und Gott ist für mich, tatsächlich resoniert für mich das Zitat von Nikola Tesla, der sagt, Gott ist Frequenz und dein Körper ist die Antenne. Also Gott ist für mich eine allumfassende Intelligenz, universelle Intelligenz. Ich unterscheide auch, viele nennen ja auch das Universum. Das Universum ist für mich ein Raum und Gott ist ja eine Frequenz, ja, eine unendliche Quelle, eine unendliche Kraft der Liebe, der Intelligenz und er ist oder Gott ist. Wenn ich jetzt eher sage, dann sind wir schon wieder in der Definierung drin. Das ist ja das Bild, was uns so früher vermittelt wurde in der Kirche, so das Auge, der Mann, der da oben über uns wacht und sitzt, ja. Deswegen, Gott ist in allem, in jedem Lebewesen, in jedem von uns, in jedem Moment, ja. Und deswegen resoniert für mich auch dieses Wort, Gott ist Frequenz. Wenn ich jetzt auf die Frequenz komme, also wenn ich mich selber jetzt verbinde und auf diese Frequenz komme, dann bin ich eben in der Verbindung mit dem Göttlichen, mit dem Universellen, mit dem Unendlichen, ja.
Und empfindest du diese Frequenz als universell und gleichzeitig persönlich?
Ja, universell persönlich, ja. Wenn jetzt aber immer mehr Menschen diese Frequenz erreichen, dann haben wir ja automatisch auch wieder weltweit eine ganz, also ein ganz anderes Massenbewusstsein. Ja? Also es ist schon sehr wichtig, dass wir jeder individuell diesen Shift macht, um auch in gesamthaft wieder was bewegen zu können.
Ja.
Deshalb ja auch mein, was du so schön vorgelesen hast, ja, mein Statement, also Krisen als tatsächlich als Symptome eines Bewusstseinsdefizits,
Ja.
der gerade da ist, ja.
Ja. Ja, ich habe nur, also das ist der Impuls, den ich dabei habe, dass diese Frage nach dem Persönlichen. Das ist ja jetzt zum Beispiel, also als Teil, ich sage es nochmal, als Teil meines christlichen Glaubens, es ist ja auch ein Geheimnis. Es ist eigentlich auch was, wo Worte nicht hin können. Also dass Gott sowohl diese Schöpfungskraft ist, also in der Dreifaltigkeit zum Beispiel finde ich auch tiefe Weisheit und tiefe Wahrheit. Also dass es diese verschiedenen Entitäten sozusagen darin, oder wenn man versucht, es sich vorzustellen, darin gibt, dass diese Schöpfungskraft, also das, was dann Gott der Vater genannt ist in der Bibel, das ist halt so groß, dass man es nie verstehen wird. Und das ist, glaube ich, wenn ich das jetzt versuche zu synchronisieren, ist auch das, was du mit Frequenz meinst. Das ist das unbegreifliche, große, schöpfende, was in allem ist, in jedem Leben. Das ist der Lebensfunke, der Spender des Lebensfunkens und so weiter. Und für mich ist dann die Frage nach dem Persönlichen, da kommt Jesus dann ins Spiel und dann kommt auch noch der Heilige Geist ins Spiel, weil man diese Verbindung ja spürt. Und Jesus selbst sagt, also das ist ja in den Evangelien überliefert, dass er gehen muss, aber dafür der Heilige Geist dann als Tröster, Lehrer und Leiter sozusagen für uns dann in Erscheinung tritt. Für mich ist dieses Persönliche so ein Schlüssel. Und deswegen bin ich da gerade hängen geblieben, ne? Wenn du sagst, wir gehen in uns selbst, um Antworten zu finden. Für mich ist es so, dass ich muss sozusagen aus meinem Selbst, aus dem, was du vorhin Ego genannt hast, sozusagen erstmal rauskommen, um eine Verbindung zu einem persönlichen Gegenüber herzustellen. Oder?
Ich nenne das persönliche Gegenüber die Verbindung mit mir, meinem wahren Selbst, mit der Seele.
Okay.
Ja, so sehe ich
Also,
es.
aber ist das wahre Selbst, entschuldige, wenn ich da so drauf rumreite, ist das wahre Selbst dann sozusagen außerhalb von dir?
Nein, das ist in mir. Das
Okay.
ist mein wahres Selbst, meine Seele. Ja.
Okay, aber das heißt, du hast ein falsches Selbst und ein echtes Selbst.
Ich würde nicht sagen falsch und echt. Ich würde sagen, wir spielen oft mal eine Rolle in unserem Leben. Nehmen eine
Ja.
Rolle ein und tun Dinge, die nicht unserem wahren Selbst entsprechen.
Ja.
So sehe ich das. Also so habe ich
Ja.
das auch erfahren. Ich habe lange gebraucht, bis ich dahin gekommen bin und gesagt habe, nee, das bin ja tatsächlich nicht ich, das entspricht nicht meinem wahren Selbst. Und interessanterweise sind es immer Krankheitssymptome gewesen, die mich dann darauf gestoßen haben. Ja, das fand ich auch, das Krankheit als Sprache der Seele, das ist so ein ganz
Ja.
interessantes das Thema, wo ich seit Jahrzehnten verfolge. Genau, aber weil du vorhin sagtest, verstehen, müssen wir denn alles verstehen?
Nee.
Ich weiß doch oft mal, dass die Dinge so sind, weil ich es eben spüre aus mir selbst raus, dass es so
Ja.
ist. Dann
Ja.
muss ich es doch nicht irgendwie noch verstehen, ja?
Nee, das stimmt total. Also, absolut. Das meinte ich auch vorhin, ne? Also die eigentlichen, ich glaube, die eigentlich verändernden Momente sind da, wo Worte gar nicht hin können. Also wo auch der Intellekt nicht hin kann. Und das wird dann schwierig, ne? Also bei dem, was du tust, bei dem, was ich tue, mir ist das aber auch immer bewusst, dass das, was wir zu vermitteln versuchen, eigentlich mit Worten nicht geht. Das macht
Ja,
es sehr spannend.
deshalb ist es aber auch so wichtig, dass wir solche Gespräche führen und dass die in die Welt rausgetragen werden, weil viele Menschen eben noch nicht so fühlen oder denken, wie wir das jetzt tun oder worüber wir sprechen. Und
Ja.
wir können einen Anstoß geben, wir können inspirieren mit dem, was wir machen und dass wir darüber
Ja.
sprechen. Ja.
Ja, total. Du hast einen anderen, das empfinde ich auch als Schlüsselsatz. Du hast geschrieben, So, ich paraphrasiere, aber dass deine Reise führte von der Sehnsucht ins Vertrauen. Das finde ich einen ganz tollen Satz. Könntest du das beschreiben? Also, wann hast du diese Sehnsucht in dir gespürt? Schon immer? Oder gab es da auch Momente, wie du sagst, so Krankheitsphasen oder wann ist diese Sehnsucht in dir erwacht? Wie hast du das gemerkt? Und worauf vertraust du? Ist das dein wahres Selbst, die Verbindung zum Göttlichen, weil du darin etwas gefunden hast, was du absolut vertrauenswürdig findest?
Also ich habe diese Reise von Sehnsucht ins Vertrauen, wo ich drüber geschrieben habe, habe ich ganz bewusst angetreten. Und das waren viele Herausforderungen, die ich vorher hatte, die mich dazu geführt haben. Ja. Die gesagt haben, so, ich mache jetzt das. Und es war schon immer so ein Traum und Idee von mir, aber jetzt mache ich das. Ich habe in meinem Leben sehr, sehr viele Herausforderungen gehabt. Ja. Und heute, wo ich verstanden habe, dass wir Körper, Geist, Seele sind und dass jede Seele ihren Weg gehen muss und dass wir mit bestimmten, also ich glaube an das Karmische, das ist für mich die einzige Erklärung, warum bestimmte Dinge im Leben passieren, ja. Heute habe ich ein Verständnis dafür, aber ich habe mich lange, lange Zeit gefragt, ich kann mich wirklich erinnern, schon als Kind und als Jugendliche und auch als Erwachsene, wenn ich eine Herausforderung hatte, dann habe ich mich immer an den Spruch erinnert, den meine Oma mir gesagt hat. Immer wenn du meinst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Ich weiß nicht, es geht. Weißt du, wie es weitergeht?
Nee, ich kenne nur den Teil.
Ja, und ich habe mich dann immer gefragt, ich weiß, ich bin oft, habe in den Himmel geschaut, wo ist denn dieses Licht? Ja, wann kommt denn dieses Licht? Meine Erkenntnis war tatsächlich bei dieser Reise, dieses Licht ist in mir. Das gar nicht im Außen suchen, das ist bereits da, das ist in mir, da ist das Licht. Und wenn ich mich mit dieser Quelle verbinde, was für mich Gott ist, ja, diese Quelle der Liebe verbinde, dann kommt eben genau das, was ich wissen muss und was ich brauche, ja. Das war für mich ja so eine Erkenntnis tatsächlich auf dieser Reise, weil ich ja sehr, sehr viel unter freiem Himmel stehe und sehr viel den Himmel betrachten kann, auch nachts und die Sterne und Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Und irgendwann war tatsächlich diese Erkenntnis da, Ute, das Licht, das ist in mir. Das musst du nicht mehr da im Außen suchen, ja? Sondern das ist die Kraft, wo alles herkommt und das ist das, wo dich, ja, dass du zum Leuchten bringen darfst. Deswegen hatte ich auch vorhin gesagt, zum Wachsen bringen, dass jeder dieses Licht in sich hat,
Ja.
dieses Liebe. Ja.
Ja. Wie gesagt, das glaube ich auch. Es ist halt echt so, es ist so verschüttet, ne? Und also durch viele, ich sag mal auch gesellschaftliche und biografische Umstände ist das im Leben von vielen, wenn du so von vielen Herausforderungen sprichst, die du selbst hattest. Ich mache das auch. Ich würde auch sagen, ich hatte schon sehr viele Herausforderungen. Ich glaube, bei vielen Menschen ist das dann wirklich so, dass das so ein, ja, das finde ich auch total schön, was du gerade gesagt hast. Dann Inspiration irgendwie von außen womöglich auch fehlt, ne? Dass das ein Mangel ist, dass man gar nicht aus dieser Situation, aus diesem Verschüttetsein so es gar nicht wagt, da so mal einen Blick rauszuwerfen. Ich habe nur in all dem auch weiter so das Gefühl, dass die Begrifflichkeiten kommen mir so wichtig vor. Also, war das die Sehnsucht, die du hattest? Ich könnte es für mein Leben so sagen. Ich habe mich nach Liebe gesehnt. Meine Sehnsucht, also dieses Licht, ne, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Ich würde das als Liebe beschreiben. Das heißt, die Sehnsucht, auch die Sehnsucht, die ich eine große Langeweile meines Lebens lang gespürt habe, war die Sehnsucht nach Liebe. Würdest du das für dich auch so sagen?
Auf jeden Fall. Aber ich denke, alle Menschen haben die Sehnsucht nach Liebe.
Ja.
Jeder hat die Sehnsucht nach Liebe. Deswegen ist ja auch die Angst vor Liebesentzug einer der Grundängste, den die meisten Menschen haben. Ja.
Ja.
Das ist ein ganz natürliches. Wir sind menschliche Wesen mit Körper, Geist und Seele und wir haben alle das Bedürfnis nach Liebe. So, und jetzt kann ich natürlich das im Außen suchen, ja, durch zum Beispiel was auch immer. viele sagen ja, sie sind verliebt in ihr Auto. Sie befinden sich in einer Beziehung, ja,
Ja.
aber das ist halt schon was anderes als wirklich diese, ja, diese tiefe Liebe, ne, in dir. Und ich glaube, das, was auch Jesus vermittelt oder was auch in anderen Philosophien vermittelt wird, ist, wenn du diese Liebe in dir gefunden hast, dann ist das Bedürfnis nach dem Äußerlichen gar nicht mehr da. Dass du es im Äußerlichen, in einer anderen Person oder in was Materiellem suchst, gar nicht mehr da. Ja. Und das ist nicht einfach.
Ja.
Das ist kein einfacher Prozess. Ja.
Also ich nicke schon wieder innerlich. Also ich stimme dir in allem zu. Aber wäre dann die, falls man versucht, eine Formel zu finden, also sich mit der göttlichen Liebe zu verbinden oder verbunden zu wissen, das ist vielleicht auch so eine Art Gewissheit, ohne es verstehen zu müssen, hat dann wirklich ist eine befreiende Kraft, oder? Also weil man so viel im Außen nicht mehr finden muss.
Ja, und das ist ja dann auch da, wo du loslassen kannst.
Genau.
In dem Moment kannst du auch loslassen, weil du dann im Vertrauen bist oder in diesem Urvertrauen, ja.
Ja.
Ja. Und wie gesagt, ich rede jetzt darüber mit dir, wir sprechen darüber, aber das gelingt mir nicht immer. Das gelingt auch mir nicht immer, ja.
Ja.
Das ist, muss ich ganz klar betonen. Also nicht,
Ja,
dass
ich finde das auch so wichtig.
ist
Ja.
erleuchtet. Nein.
Ja.
Das ist, ich lebe halt sehr bewusst. Also ich bin auch so ein Mensch, der immer gräbt und die Ursache wissen möchte und hinterfragt und ja, so ein Suchen, eine Suchende bin ich eigentlich, ja. Und ich gebe mich nicht mit irgendwas zufrieden, sondern ich recherchiere dann und ich setze mich mit dem auseinander. Und erst wenn das für mich stimmig ist, dann
Ja.
sage ich, okay, das passt jetzt, ja. Und wie gesagt, es ist eigentlich, wenn du das Leben so betrachtest und auch, weil wir es vorhin von den Herausforderungen hatten, wenn es dir gelingt, diese Herausforderungen zu durchleben und dann wirklich dankbar dafür zu sein, weil es dich weitergebracht hat, weil es dich in einer gewissen Weise geheilt hat oder irgendwas in dir geheilt hat,
Ja.
dann ist das ein sehr, sehr, sehr wichtiger und großer Schritt, ja.
Das führt uns eigentlich wieder zu diesem, zum Lieben und Leiden, ne? Also jetzt die letzten Minuten, die wir so uns ausgetauscht haben. Super interessant. Du hast ja auch in diesem ersten Buch von dir, beschreibst du ja auch diesen Sprung, ne? Oder diesen Schritt zur Vanliferin. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist sozusagen die Corona-Krise der letzte Auslöser gewesen. Aber du schreibst auch, das habe ich auf deiner Homepage gefunden, was mich sehr berührt hat über den Tod deiner Mutter, was auch irgendwie nicht allzu weit, glaube ich, chronologisch jetzt allzu weit davon entfernt ist. Weißt du noch, wie dieser Prozess sich so anfühlte? Das hat ja auch ganz viel mit Loslassen zu tun, ne? Ich glaube, wenn die Mama geht, hat das ganz viel, habe ich auch so erlebt. Also es war ein herausfordernder innerer Loslassschritt, habe ich jedenfalls so empfunden. Und dann so dein Leben sozusagen, deine Sicherheit und all das ganz bewusst aufzugeben, sogar mit deinen Söhnen irgendwie dann zu so, dass die dich ermutigt haben, gesagt haben, so, Mama, mach mal,
Ja,
zieh mal los.
das ist auch immer noch ein Loslassprozess, ganz ehrlich gesagt. Also das letzte Buch ist da mein drittes Buch. Ich hatte schon mal ein Buch geschrieben über meinen Weg, über meinen ersten Reset, sage ich immer, meinen Weg aus dem Burnout heraus, ja. Und ja, es war tatsächlich diese Corona-Krise oder diese Mikrobenkrise war tatsächlich so der Auslöser, dass ich dann diesen Weg gegangen bin. Und ich wäre ihn nicht gegangen, wenn meine Kinder nicht gesagt hätten, Mama, geh jetzt und mach das, ja. Weil ich immer dachte, ich muss doch diese Wohnung halten, ich muss dieses Zuhause halten für die Kinder. Und sie haben aber gesehen, dass das einfach auch nicht mein Weg ist. Sie haben ja auch meine Krise 2016, als ich in dem sogenannten Burnout oder emotionalen und körperlichen Zusammenbruch war, wie es mir ging. Die waren ja da auch schon älter und haben gesehen, dass es eben, dass ich wieder in so eine Phase reinschlittern, haben dann tatsächlich gesagt, Mama, nein, du musst das nicht. Ne? Du musst nicht wegen uns das halten, du bist frei. Und das war für mich auch so eine, also es war schon ein Loslassprozess. Ne? Also ja, aber auf der anderen Seite habe ich eben auch gesehen, dass ich meinen Kindern diese Basis, diese Vertrauensbasis mitgegeben habe. Das heißt, wenn ich darf sie auch gehen lassen, ich habe das getan, ja, ich bin keine perfekte Mama, ja, aber ich habe mein Bestes gegeben, ich habe eine Vertrauensbasis geschaffen, ich habe ihnen bestimmte Dinge vermittelt und sie sind genauso Seelen wie ich auch und wie alle anderen auch und sie dürfen jetzt ihren Weg gehen, ja. Und das ist, ja, das ist schon ein Loslassprozess gewesen. Und der Tod meine Mutter hat ja Suizid begangen, war für mich tatsächlich der Shift, der mich dazu gebracht hat, mit der Seele auseinanderzusetzen. Also meine Mutter hatte keine körperlichen oder finanziellen Leiden. Und sie hat einen prägnanten Satz hinterlassen, der hieß, es macht alles keinen Sinn mehr. Und diese Frage habe ich mir gestellt, ja, wenn ein Mensch keinen Sinn mehr sieht in seinem Dasein, wie kommt es dazu? Und das war das, was mich zur Seele gebracht hat, ja. Ja, mich mit der Seele auseinanderzusetzen. Die Seele ist in diesem Körper-Geist-Seelengeflecht das stärkste Element. Die Seele ist, geht ihren Weg. Die Seele muss ihren Weg gehen. Und das hört sich jetzt so ein bisschen platt an oder vielleicht auch so ein bisschen kaltherzig, aber es ist eben tatsächlich so, ja. Du kannst niemand, wir haben auch gar kein Recht, in den seelischen Raum ungefragt, in den geistig-körperlich-seelischen Raum von jemand anderem einzudringen. Niemand hat das Recht, ja.
Ja,
Und dann, also zu akzeptieren, es ist jetzt so, und ich glaube auch, dass es der Mangel an Akzeptanz ist, der zu diesem Bewusstseinsmangel führt, das gerade auf der Welt passiert. Da wirklich zu sagen, es ist jetzt so. Und von da aus, wenn ich das akzeptiere, kann ich dann weitergehen. Das ist so die Basis. Und akzeptieren heißt halt nicht, dass ich das jetzt für gut heiße, ja? Aber eben akzeptiere, dass es so ist. Ja, das ist so das Fundament und eben, wie gesagt, für mich auch das, die große Krux und das große Problem an dem Ganzen, was auf der Welt gerade passiert, dass kein Bewusstsein entsteht oder noch nicht entsteht bei vielen, weil sie nicht akzeptieren.
Ja, aber ich, ne, nochmal zurückgespult sozusagen zu dem, was wir vorhin auch schon thematisiert haben. Ich glaube wirklich, dass das ein Prozess ist, ne? Weil alleine die Akzeptanz ist ja schon, das ist schon schwierig, ne? Also wenn du in so einem, ja, wenn du in einem seelischen Zustand bist, wo viele Dinge einfach auch so geprägt, gelernt, verschüttet sind. Also das sind auch Mechanismen, die da greifen, dass da überhaupt eine Freiheit zum Akzeptieren und zum Loslassen möglich wird, ne? Das sehe ich, wenn ich so auf die Welt gucke, wie verhärtet und verfestigt ja vieles von dem Bewusstsein da draußen ist. Was mich wieder zu der Schlussfolgerung bringt, zu sagen, ja, man kann selbst halt versuchen, seinen kleinen Teil dazu zu tun, zu inspirieren, ne? Aber das Große, das können wir nicht machen. Wir können es ja auch in uns selbst nicht machen, aber ja, es ist dann so ein bisschen Sisyphusarbeit, es ist den Stein immer wieder auf den Berg schieben, aber es ist andererseits auch wieder Freude drin, ne? Wenn man das selbst für eine Wahrheit hält. Aber dieses kollektive Bewusstsein, und deswegen habe ich das vorhin ja auch vorgelesen, was du darüber geschrieben hast, dass dieser Mangel. Glaubst du, das ist ein Prozess, also ich habe immer das Gefühl, das kann auch noch 500 Jahre dauern oder 1000 oder 2000. Also warum nicht?
Also ich denke schon, dass wir, also erstmal wollte ich noch ganz kurz korrigieren, in
Oh,
Anführungszeichen,
bitte.
Weil du gesagt hast, versuchen. Nein, wir versuchen nicht, wir machen. Worte haben eine sehr große Bedeutung und Energie. Und wenn wir, ob wir was versuchen oder was machen, ist ein großer Unterschied.
Ja,
Das
okay. Wo habe ich das benutzt? Wir versuchen, das Bewusstsein zu verändern, oder wo hab ich das benutzt?
ja, wir machen etwas, ja.
Ja, okay. Ich versuche aber auch ganz viel. Also ich bin, es ist eine ehrliche Aussage von mir.
Okay,
Ich
gut, wenn du so siehst, dass du neugierig bist, dass du was.
genau, also das resoniert auch sehr mit mir, was du vorhin gesagt hast. Also diese Neugier, und ich bezeichne mich selbst ja auch als einen Gefundenen, der weitersucht.
Okay, wie war jetzt die Frage von zum Bewusstsein?
Ja, dieses, ob das vielleicht 500 Jahre oder 1000 Jahre
Ja, genau.
dauern kann.
Also ich denke, wir leben in Zyklen, in Lebenszyklen. Also das alles, was geschieht, passiert in Zyklen. Und das ist so ein bisschen die Astrosophie und Astrologie. Das ist nicht mein Thema, da bin ich nicht Expertin, aber ich finde es halt hochspannend. Und wenn man das betrachtet, dann gehen wir jetzt gerade in einen neuen Zyklus. Wir gehen in den Zyklus des Friedens, in ein neues Zeitalter. Und deshalb ist das Alte, was jetzt noch da ist, das ist noch da, das ist präsent, aber es ist vorbei. Das ist einfach so, es ist vorbei. Und wir sollten unser Bewusstsein und unsere Kraft und Energie eben jetzt auf das Neue lenken. Ja, auf das und dorthin richten, wo wir was bewegen können. Passiert ja auch schon ganz viel. Gibt ja auch
Ja,
ganz viele Menschen, die das
total.
schon machen. Ja, und ich habe mich auch ganz bewusst dafür entschieden, das Alte loszulassen. Und da ist halt natürlich auch viel Vergebung mit dabei. Ja.
Ja.
Vergeben zu können. Und vergeben heißt nicht vergessen. Vergeben heißt für mich, sich frei zu machen und dem Dunklen keine Macht mehr zu geben. Ja, und ganz bewusst die Energie und die Kraft. Das heißt ja so schön, dorthin, wo der Fokus geht, dort fließt auch die Energie hin, genau auf das zu richten, nämlich darüber zu sprechen, was kann ich tun, Menschen zu unterstützen,
Ja.
das Licht zu zeigen und zu stärken. Nicht das
Ja.
Dunkle, sondern das Licht. Ja.
Da waren schon wieder so viele interessante Sachen drin. Also, ich habe auch, das darf ich nicht vergessen, es war vor 5 Minuten hast du was gesagt, wo ich auch gerne nochmal nachhaken möchte, aber erstens fand ich das schön, weil jetzt sich gerade so ein Kreis geschlossen hat, weil du ja jetzt auch gerade nochmal so die Kraft des Dafürseins betont hast. Das hast du auch vorhin mal gesagt, ne? Dafürsein statt dagegensein. Das hat unfassbar viel Kraft, ne?
Kämpfen für etwas und nicht gegen etwas. Viele Menschen kämpfen gegen
Ja.
Krankheit, gegen was weiß ich was, ne?
Total.
Für
Total.
das Umdrehen, für etwas kämpfen. Und das macht dann wieder den friedvollen Kämpfer aus.
Ja.
Nicht den gewalttätigen gegen.
Ja. Ja, ich liebe ja, was Eugen Drewermann mal geschrieben hat oder gesagt hat, dass man das Böse nicht bekämpfen, sondern nur überleben kann. Das finde ich einen ganz tollen Satz. Es ist wieder dieses, ne? Also versuchen sozusagen mit dem, ja, wie du es nennst, mit dem Licht. Und dieses auch gut gegen, die Welt ist ja so voller Schwarz-Weiß-Denken gerade, ne? Also dieses gut gegen böse. Es gibt immer einen, der ist gut, und dann gibt es einen, der ist ganz böse, und der spricht, ist immer der Gute, und der, um den es gerade nicht geht, ist immer der Böse. Ist auch ganz interessant.
Ist aber auch ganz viel Manipulation mit dabei, ne?
Klar.
Das Unterbewusstsein wird manipuliert
Ja,
und
klar. Aber damit erzählt man ja auch schon was über sich selbst, ne? Und man sagt so, ich bin der Gute und der andere ist der Böse. Da ist auch schon leider schon ein großer Bug drin. Aber worauf ich noch mal kurz eingehen möchte, ist dieses, was du gerade über die Vergebung gesagt hast, dass man, es ist ja tatsächlich auch so ein Geheimnis, ne? Dass wenn man über diesen inneren Prozessen, auch da bin ich sicher, man kann es nicht machen. Man kann nur sein Herz dafür öffnen. Aber wenn das passiert, ne, wenn man diese Vergebung auch als Geschenk empfangen darf, also diese eigene Bereitschaft zu dem Loslassen der eigenen Verletzungen, das ist eine immense Befreiung für einen selbst, ne? Es geht in erster Linie nicht darum, natürlich auch, weil es energetisch auch was macht, also den anderen freizusprechen sozusagen, aber ohne was auch immer gut zu heißen, aber dieses Gewicht loszulassen. Ne? Das heißt ja auch so schön, man trägt jemandem etwas nach. Das ist ja ein unheimliches Gewicht, das man da selber. Ist das auch deine Erfahrung, dass
Ja, ich habe meine persönliche Erfahrung, was ich erfahren habe in den letzten Jahren, weil wir nehmen halt immer wieder das Beispiel Corona-Krise, ja, weil sie ist halt wirklich eine Krise, die bei sehr vielen Menschen ja sehr viel hinterlassen hat und verändert hat. Bei mir auch. Also ich stehe da auch heute dazu, dass diese Krise mir wirklich sehr vieles genommen hat. Ich da auch sehr viel Leid erfahren habe, also auch zu diesen Menschen gehöre, die ausgeschlossen wurden, Jobs verloren habe und so weiter, ja. Ich bin tatsächlich damals, habe ich angefangen, das Kriya-Yoga zu studieren und habe das erkannt, dass der einzige Weg, dass ich wieder in diesen inneren Frieden komme mit mir selbst, über die Vergebung geht. Weil jeder Mensch, der mir Leid angetan hat, der mich verletzt hat, eben immer nur so denken und handeln kann, wie sein Bewusstsein es zulässt. Und wenn er im tiefen Bewusstsein von Angst ist und von Sorgen und Zweifel und Wut, dann kann er eben gar nicht liebevoll handeln. Ja.
Ja.
Das war für mich die Erkenntnis tatsächlich, dass ich dass die Vergebung der einzige Weg ist, dass ich mich befreie und dieses Dunkle loslasse. Und ich sage das ja auch oft in meinen Aussagen. Und ich höre dann immer oft, das geht nicht, was die mir angetan haben, das werde ich niemals verzeihen
Ja.
können. Ja. Ich verstehe das auch. Also ich will da auch überhaupt nicht das Leid von Menschen schönreden. Ich verstehe das total. Aber ich bin von meiner Erfahrung her überzeugt, dass eben die Vergebung der einzige Weg ist, in diesen inneren Frieden zu kommen. Und nochmal, auch hier vergeben heißt nicht vergessen. Das muss in Ordnung gebracht werden, was in Ordnung gebracht werden muss. Es muss, bestimmte Dinge müssen in Rechenschaft gezogen werden, bestimmte Personen, ja. Aber wir sollten eben jeder bei sich selbst anfangen erstmal.
Ja, weil auch immer noch die Frage ist, ne, und ich gehöre, wie du weißt oder ahnst, auch zu den Menschen, die natürlich dann in der Zeit einiges erdulden mussten, sozusagen. Aber wenn das nicht möglich ist, also das finde ich noch so wichtig daran, wenn das nicht möglich ist, dass jetzt jemand zur Rechenschaft gezogen wird oder nicht irgendwie auf irgendeine Weise, ja, in die Verantwortung genommen oder gar bestraft wird für Unrecht, was da geschehen ist. Und ich persönlich glaube, dass das nicht passieren wird. Also ich glaube nicht, dass in unserer Gesellschaft, dass da so ein Switch passieren wird, dass jetzt plötzlich so ein großes Bewusstsein für das Unrecht in der Corona-Zeit und so ist, dass das entstehen wird. Ich finde es so wichtig, dann trotzdem dieses Vergeben sozusagen zu verinnerlichen und zu sagen, das ist unabhängig davon, ob da jetzt jemand bestraft wird oder nicht. Das hat ja nur mit einem selbst was zu tun, ne?
Ich denke auch, Gerechtigkeit geschieht immer. Und das kannst du verstehen, wenn du eben größer denkst und dein ganzes Dasein der Menschheit karmisch betrachtest. Ja? Es würde doch überhaupt keinen Sinn machen, dass jemand sein ganzes Leben lang ein böser Mensch ist und nachher dasselbe erlebt wie jemand, der sein ganzes Leben lang ein guter Mensch ist. Das macht doch überhaupt keinen
Ja,
Sinn,
aber
ja.
weißt du was, das ist genau das, wo ich nochmal hin zurück wollte, genau, weil du das dieses karmische, ich weiß gar nicht, wie du es nennst, ein karmisches Gesetz oder eine karmische,
Ja, das ist
jedenfalls
Karma.
eine Kausalität, ne? Also, das glaube ich zum Beispiel nicht, weil das, was du jetzt gerade sagst, ist so interessant.
Uns einmal nicht einig, weil du immer gesagt hast, ja, da bin ich total einig mit dir, stimme ich mit.
Ja,
Jetzt sind wir uns einmal nicht einig. Das ist doch spannend.
total, ich finde es auch super spannend. Also bei Karma ist dann, also ich sag mal nur meinen Impuls. Also das ist so, es hat schon wieder was von Leistung. Ich glaube, dieses Göttliche und der göttliche Funke und die Liebe hat mit Leistung überhaupt nichts zu tun. Also auch nicht mit einem Leistungsausgleich, sondern dass da etwas in sich Befriedetes drin ist, was gar nicht den Anspruch hat, hier in dieser Welt jetzt einen paradiesischen Zustand zu erreichen. Jesus sagt ja an ganz vielen Stellen, es wird immer Leid geben, es wird immer die Armen geben. Der buddhistische Glaube trägt in sich, dass hier auf der Welt sozusagen in der Vergänglichkeit, das ja eigentlich das, was ist, dem wir zu entfliehen hätten. Die buddhistischen Mönche wollten gerne am liebsten 24/7 irgendwie in der Transzendenz sein. Also das sind jetzt die Ursprünge all dessen, ne? Das heißt, das Leid ist hier. Es gibt so andere Bibelstellen, die mir sofort einfallen, zum Beispiel aus dem Prediger oder den Sprüchen Salomos, wo ja genau das thematisiert ist, diese Ungerechtigkeit. Also dass es immer diese Ungerechtigkeit gibt, wo Salomo sich ja seitenweise darüber auslässt, sagt, was sollen die Scheiße? Also die jetzt hier, die Lichtpersonen, wir haben das Gleiche zu erleiden wie die jetzt die ganze Zeit irgendwie hedonistisch in Saus und Braus, Sex, Drugs and Rock'n'Roll, die hier Ego ohne Ende und so. Also es steht da im Grunde ganz anders als das, was du jetzt gerade als deinen Glauben ausdrückst. Ich, wie gesagt, kein Absolutismus bei mir. Ich glaube, nach meiner Lebenserfahrung stimmt das nicht. Also, dass alles sich in Gerechtigkeit auflösen wird. Ich glaube, es geht um was anderes. Es geht darum, gar kein, klingt jetzt bescheuert, es geht darum, gar keine Gerechtigkeit mehr zu wollen.
Ja. Da geht es darum, dass wir eigentlich gar nichts mehr wollen. Ich muss nichts wollen, ich muss nichts
Genau.
haben, ich muss nichts sein. Ja?
Genau, ja.
Mir geht es darum. Ja?
Ja. Stimmst du mir jetzt
Aber
zu?
ich finde, das Ka ja, da stimme ich dir zu.
Das ist
Aber das
gut.
Karma ist Leistung, würde ich jetzt nicht so definieren, weil für mich hat die Erklärung des Karma ganz viele Erklärungen gegeben, warum manchen Menschen was passiert und manchen nicht und in dem irdischen Leben. Und es wäre doch schlimm, wenn wir jetzt geboren werden, wenn wir uns an unser Karma erinnern könnten. Das wäre doch grausam, ja?
Aber du meinst, also ich will das wirklich verstehen. Du meinst im Sinne von alles, was wir tun, womöglich auch alles, was wir denken, alles, was wir fühlen, hat eine Konsequenz.
Auf jeden Fall.
Ja, okay.
Das gibt ja allein schon die universellen Gesetze, das
Ja,
Gesetz.
okay. Ja, da bin ich auch wieder bei dir. Aber ich frage mich, ob das dann in Konsequenz sozusagen eine Spiegelung dazu geben muss oder sollte.
Ja, wie gesagt, für mich ist das karmische Gesetz die einzig logische. Das ist jetzt aber für mich, ja, ich rede jetzt von meiner Erfahrung und meinem Glauben. Die einzig logische Erklärung, das ist doch, ich glaube, ich habe es auch in meinem Buch so beschrieben. Das kennt jeder. Es gibt eine Familie, Eltern, die sind hochintelligent und da wird ein Kind reingeboren, aus dem wird einfach nichts, ja. Umgekehrt gibt es ganz arme Eltern und das Kind ist hochintelligent. Und dann muss es doch schon irgendwas geben, was dieses Wesen mitbringt. Ja? Und wenn ich mein eigenes Leben betrachte unter dem Kram, das kannst du übrigens, kann man das auch machen, Seelenrückführungen und auslesen, mit welcher Seelenaufgabe du in dieses Leben kommst und so. Ich habe mich da ein bisschen mit beschäftigt. Aber wenn ich mein Leben jetzt so betrachte, dann macht das für mich schon Sinn, warum bestimmte Dinge, warum ich in dieses Elternhaus geboren wurde oder ich mir diese Eltern ausgesucht habe oder diese Menschen begegnet sind. Ja, das macht dann für mich schon Sinn. Zum Beispiel allein schon den Name. Das heißt ja, du suchst dir deinen Namen schon aus, bevor du geboren wurdest. Ute. Ute bedeutet die Reiche, die Besitzende, aber nicht im Sinn von materiellem Reichtum, sondern von innerem Reichtum, ja, und innerer Reichtum ist für mich eben genau da, als Liebe, Respekt, Mitgefühl, Vergebung. Das sehe ich heute, wenn ich so mein Leben betrachte, tatsächlich hat sich mein Leben dahin entwickelt. Und wir haben ja vielleicht, haben wir in einem Leben sogar zwei Leben, dass wir etwas erkennen und erfahren und dann das Erfahrene und Erkannte leben. Und ich würde mich jetzt so in dieser zweiten Phase sehen, ja.
Es ist alles so interessant. Ich habe gerade gedacht, ich versuche ja immer diese Talks so ungefähr bei einer Stunde zu halten, ne? Und wir sind da bestimmt schon drüber. Aber ich habe gerade gedacht, das würde jetzt nochmal auf jeden Fall 3 Stunden Gesprächsstoff ergeben, weil also sowohl diese Karma-Gedanken, also diese, ich nenne es mal die Philosophie oder der Glaube dahinter, als auch die Frage nach Leistung und Nichtleistung, also was man jetzt so, das ist auch sowas. Ich persönlich glaube auch nicht an diesen Wiedergeburtsgedanken zum Beispiel. Da könnte man jetzt auch noch mal stundenlang sich aus, würde Spaß machen.
Akzeptiere ich.
Ja, genau. Und dieses, weil für mich da auch, das kommt ja auch aus diesen, ich sag mal, ich nenne es mal, aber ich bitte um Entschuldigung, weil es keine Wertung sein soll, aber aus dem eher lebensverneinenden Teil der fernöstlichen Philosophien, Schrägstrich Religion, weil sowohl im Buddhismus als auch im Hinduismus ist halt so dieses, eigentlich ist das Leben voll, es ist schon eine ganz schön miese Sache. So, also wir erleben viel Shit. Und es gibt halt diesen inneren Weg, da rauszukommen, sich zu verbinden mit dem, mit der Frequenz, mit dem Göttlichen. Und dafür sollte man am besten 24/7 verbunden sein in der Transzendenz, um mit dieser Welt nichts zu tun zu haben. Und daraus kommt ja im Grunde auch dieser, und wie gesagt, ich entschuldige mich für die Verkürzung, und habe allerhöchsten Respekt vor all diesen Ideen. Daraus entsteht aber ja auch dieses, ich glaube, es gibt diese 13-fache Wiedergeburt im Buddhismus. Also, dass man sozusagen, bis man es kapiert hat, immer wieder, du kommst halt immer wieder, ne? Und bist in diesem Zyklus der Wiedergeburt. Und das finde ich einen ganz schrecklichen Gedanken. Das heißt ja, du, das ist dieser Leistungsgedanke, den ich in der Liebe auch nicht finde. Du musst das jetzt richtig machen, sonst wärst du halt weiter gepunished auf dieser Welt, die eigentlich ganz viel
Ja, das ist
Leid in sich trägt.
in der Patanjali-Lehre anders beschrieben. Die Seele entscheidet sich, ob sie wiederkommen möchte, ob
Ja.
sie sich wieder weiterentwickeln möchte. Ja.
Ja.
Also da ist das nicht vorbestimmt, dass du dich 13 Mal wieder reinkarnierst, sondern
Ja.
je nachdem, in welchem Bewusstseinszustand du das irdische Leben verlässt, kommst du in unterschiedliche Sphären und entscheidet sich dann, die Seele entscheidet sich dann wieder, wann und wohin sie zurückgehen möchte, um eben nochmal neue Erfahrungen zu machen oder eben dieses Päckchen, das sie mit sich trägt, zu heilen. Ja. Da gibt es ein spannendes Buch dazu von Lothar Hollerbach, Es gibt keinen Tod. Der beschreibt das sehr schön, dieses aus der Anthroposophie raus, ja, das beschreibt er da sehr schön. Wen das interessiert, sich damit auseinanderzusetzen. So als Einstieg, ja.
Ist auch so
Genau.
spannend. Ja, so spannend
Ja,
finde ich das.
es ist wirklich,
Ja.
es sind hochspannende Themen, wie du sagst. Sie sind eigentlich endlos.
Ja. Ja, aber es macht ja auch so Freude, ne, darüber sich mal auszutauschen. Ich finde auch die Momente immer so spannend, wo das halt nicht, wo wir als Individuen und dann aber auch mit den unterschiedlichen Prägungen durch das, was wir so in uns aufnehmen, also welche Literatur es ist, welche Erfahrungen wir haben, welche, da sind ja auch so Richtungen, die man einschlägt. Ich finde es super spannend. Und da nicht recht haben zu wollen, sondern sich auch so liebevoll und konstruktiv begegnen zu können, finde ich total.
Dafür zu öffnen. Also nicht gleich immer sagen, das ist ja das auch, was heute in unserer Gesellschaft das Problem ist. Nee,
Ja.
nö, so ist es nicht, ja. Das ist die Wahrheit. Was ist denn die Wahrheit? Die Wahrheit ist immer Übereinstimmung mit der Realität. Wenn da hinten hinterm Berg Rauch aufgeht, dann sagt der eine, da ist ein Auto gefahren und hat Staub aufgewirbelt und der andere sagt, da brennt ein Feuer. So. Die Realität ist aber, also man erfährt das nur, wenn beide hingehen und sehen, was ist tatsächlich passiert, ja, dann
Ja.
sieht man die Realität, ja.
Ja.
Und sich dafür zu öffnen, das ist das, sind wir wieder am Anfang, ja, sind
Ja.
von unserem Gespräch, das ist eigentlich das Wichtigste heutzutage,
Ja.
dass ich mich für was öffne
Ja.
und beginne, mich mit was auseinanderzusetzen, was für mich noch neu ist. Und das ist
Ja.
auch der Mut, der ermächtigt, weiterzugehen.
Ja.
Sich selbst zu ermächtigen, ja.
Das finde ich, sind schon fast sehr schöne Schlussworte. Ich möchte dich aber trotzdem auch noch kurz fragen, weil ich das auch darin etwas Ermutigendes finde. Und ziemlich sicher bin, dass du das auch so empfindest. Wenn wir jetzt doch die große Welt nicht verändern können, obwohl wir den Wunsch nach Frieden und Liebe und harmonischem Miteinander in uns tragen, ist es nicht trotzdem einfach auch ein großartiger Gedanke und auch eine fantastische Kraft, dass wir in unserem eigenen vermeintlich kleinen Leben doch die Möglichkeit haben, alles zu verändern. Ist doch, ich finde das immer eigentlich ganz großartig. Warum soll ich mich über die große Welt beschweren, wenn ich doch meine eigene Welt schöner machen kann?
Und das sollte eben bewusst werden den Menschen, indem wir uns selbst bei uns im Kleinen was verändern, verändern wir ja auch was automatisch im
Ja,
Großen.
ja.
Ja? Bei sich selbst anfangen, im Kleinen, individuell und dann, das ist wieder aus energetischer Sicht betrachtet, wenn wir hier wieder sind, Energie, Frequenz, Schwingung, dann verändere ich mit jedem Wort, mit jedem freundlichen Wort, mit jedem freundlichen Gedanke, mit jedem guten Gedanke, mit jedem positiven Gedanke, jedem Mal, wo ich wirkliche Dankbarkeit empfinde, wo ich ehrliche Wertschätzung ausspreche, wo ich was Gutes tue, nur eine Kleinigkeit, ja,
Ja.
ändere ich schon etwas im großen Ganzen. Und das ist den wenigsten Menschen bewusst. Sie legen immer noch, die meisten oder zu viele Menschen, sage ich immer, legen immer noch zu viel Aufmerksamkeit auf das Dunkle, auf die Nachrichten, auf das Schreckliche, auf das.
Ja.
Und damit wird das eben auch genährt.
Ja.
Wenn wir jetzt jeder bei sich selbst anfängt, und das ist übrigens ein sehr, sehr schönes Training, fangt an mit dem Lächeln. Fangt an, durchs Leben zu gehen und andere anzulächeln und schaut mal, was passiert.
Ja.
Kinder anlächeln und
Ja.
die einem begegnen anzulächeln. Ja, das ist der einfachste Weg,
Ja.
was zu kriegen. Ja, und wie der individuelle Shift kann eben dann auch im kollektiven Bewusstsein was bewirken.
Aus dem Kleinen in das Große und Schrägstrich, das Kleine ist schon das Große, ja. Schon wieder was, was mit Worten schwer zu beschreiben ist, aber das ist, finde ich, das ist jetzt wirklich ein sehr schönes Schlussstatement gewesen. Und ich kann dir jetzt dann mal an dieser Stelle meine absolute Wertschätzung auch ganz bewusst nochmal ausdrücken. Ich fand das ein sehr schönes, inspirierendes Gespräch. Und ich finde
Dankeschön.
toll, dass du so viel Inspiration in die Welt hinausträgst. Und sage mal Danke für all das Schöne, was du tust und das Schöne, was in dir ist. Und ja, vielen, vielen Dank, dass du Lust und Zeit hattest für dieses Gespräch. Ich hoffe, wir können die anderen 3 Stunden dann irgendwann auch noch mal.
Ja. Das machen wir irgendwann mal. Genau.
Ist gut. Ute, vielen, vielen Dank.
Ich danke
Und
dir. Lieber Jens, ja, vielen, vielen Dank.
ich wünsche dir ganz viel Liebe auf deinen Reisen und ganz viel, ja, tolle, liebevolle Momente und immer ganz viel Frieden.
Dankeschön.
Bis ganz bald. Vielen Dank.